Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd.
Horrido und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo auch von mir.
Die Jagd verändert sich. Hightech-Gadgets wie Drohnen, Wärmebild und Nachtsichttechnik revolutionieren uralte Traditionen. Doch was bedeutet das eigentlich für die Naturverbundenheit und für die Ethik? Das möchten wir heute mit unseren beiden charmanten Gästen diskutieren. Wir freuen uns wahnsinnig auf dieses Gespräch zum Thema Hightech auf der Pirsch. Wird die Jagd zu technisch? Und Carsten, wen dürfen wir dann überhaupt als erstes begrüßen?
Ladies first, würde ich sagen. Als erstes begrüßen wir Maria Gottheil. Ihr kennt sie aus Instagram unter dem Namen Jägermariechen. Maria kommt aus dem Münsterland und jagt in Bad Berleburg. Sie hat ihren Jagdschein seit 2016 in der Tasche und seitdem ist die Jagd für sie nicht mehr wegzudenken. Sie ist verantwortlich für den Social-Media-Auftritt der örtlichen Kreisjägerschaft, ist aktiv im Bereich Lernort Natur und arbeitet nebenberuflich für einen Büchsenmacher. Hallo Maria.
Hey ihr beiden, danke für die Einladung.
Unser zweiter Gast ist Burak Kretz, vielen auch bekannt als Lutzek. Seit 2014 mit Jagdschein unterwegs, liebt er die Pirsch und kämpft sich bei der Drückjagd am liebsten mit den Hunden durch die Dornen. Schwarzwild im Revier, Rotwild im Kochtopf und die steilen Moselhänge sind sein Reviertraum. Gearhead durch und durch teilt er als Jagdlife bei Instagram Einblicke in die Jagdtechnik und echte Leidenschaft. Hallo Bora, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf und Gin Dobre.
Wir starten natürlich mit unserer allseits beliebten Fragerunde. Maria, wie bist du eigentlich zur Jagd gekommen?
Ich glaube, wie die meisten, ich bin mit der Jagd groß geworden. Mein Vater war Jäger. Ich bin in einem Niederwildrevier auf einem Hof aufgewachsen. Bei uns war damals nach den Treibjagden immer das Streckelegen. Als Kind haben mich da die Hunde am meisten begeistert. Alles andere war mir eigentlich relativ egal. Irgendwann hat dann auch mein kleiner Bruder den Jagdschein gemacht. Und wenn ich dann mal geäußert habe, den Jagdschein zu machen, hieß es eigentlich immer nur, Maria mit High Heels in den Wald, klar. Dann kam eine große emotionale Wende. Mein Vater und mein Bruder sind beide innerhalb eines Jahres an Krebs verstorben. Und da war dann der Punkt für mich angelangt, dass ich gesagt habe, so, jetzt packe ich es an. Ich möchte mit deren Augen durch die Natur gehen. Ich möchte deren Emotionen nach der Jagd verstehen. Ich möchte jeden Vogel, jeden Baum, jeden Strauch ansprechen können. Und dann habe ich es angepackt.
Oh Gott, das ist ja direkt Herzschmerz hier zum Anfang unseres Podcasts. Ja. Oh, Rai.
Ja.
Ich leite jetzt einfach über. Wie bist du denn zur Jagd gekommen?
Also bei mir waren es tatsächlich die Großeltern. Ich glaube, das ist tatsächlich bei ganz vielen so, mit denen ich mich immer wieder austausche, dass irgendwie so die Prägung über die Großeltern kommt. Bei mir war das auch so. Meine Großeltern waren Forst- respektive Waldmenschen durch und durch. Ich bin als Kind im Mit- und im Wald groß geworden. Ich kannte, glaube ich, schon in der Grundschule so ziemlich jeden Singvogel, kannte ja jedes Wildtier und da war der Weg zum Jagdschein gar nicht so fern. Ich hatte zwischendrin noch eine Phase, wo ich das alles, ja, ich glaube, das passiert auch bei vielen, gar nicht mehr so cool fand, das alles zu wissen und habe mich etwas aus dem Thema zurückgezogen und anderen Dingen gewidmet. Mhm. Aber 2014 kam dann so der Punkt, wo ich mich wieder auf meine Wurzeln zurückbesinnt habe und ja, das Ganze angepackt habe.
Gibt es denn ein Jagderlebnis, was ihr mit uns teilen wollt, was euch beeindruckt hat oder von dem ihr uns erzählen wollt? Maria?
Ich glaube, da gibt es so viele Jagderlebnisse. Es ist ja immer wieder ein Erlebnis, egal wann oder wie man losgeht. Aber ich glaube, das Größte und, wie soll ich sagen, emotionalste war definitiv der erste Rehbock. Also ich bin wirklich passionierte Rehwildjägerin und das war echt schon ein ganz, ganz großes Erlebnis, ja, der erste Rehbock.
Das kann ich gut nachvollziehen. Wie sieht es bei dir aus, Borei?
Also ich kann Maria da nur recht geben. Also jedes Erlebnis ist ja schon was Besonderes für sich. Aber ich muss tatsächlich sagen, was emotional sehr bei mir hängen geblieben ist, war, ich war zusammen mit Olli Dorn und dem Rollo. Ich glaube, alle kennen die zwei. Wir waren zusammen in Kroatien zur Hirschbrunft, haben das Ganze auch in einem schönen Film ja untergebracht. Und das waren einfach, da waren so grandiose Momente dabei. Da hatten wir eine Pirsch, die war unfassbar. Und ja, es ist für mich ein Riesengeschenk, das auch auf Film gebannt zu haben. Und das ist etwas, was ja in den letzten Jahren ganz besonders hängen geblieben ist. Aber da gäbe es noch eine ganze Reihe anderer Erlebnisse, die ich jetzt nicht schmälern will dadurch.
Ne? Ja, klar.
Ja. Jeder Ansitz, jedes Event ist quasi eine Premiere, so sehe ich das auf jeden Fall. Es wird auch egal, wo du bist und wie lange man unterwegs ist und selbst wenn es mit denselben Leuten an demselben Ort ist und ein Jahr später ist es trotzdem immer wieder was anderes. Was ist denn dein liebstes Gadget, was dich auf der Jagd begleitet und warum, Maria?
Meine Wärmebildkamera.
Und warum?
Wir jagen ja in Bad Berleburg und ich habe ja schon gesagt, ich bin passionierte Rehwildjägerin. Wir haben halt sehr zu kämpfen mit dem Borkenkäfer, wir haben sehr viele Kalamitätsflächen. Wenn man auf dem Ansitz sitzt und du willst Rehwild jagen in diesen Kalamitätsflächen, hast du eigentlich gar keine Chance, dieses Rehwild zu finden ohne deine Wärmebildkamera. Das geht nicht. Auch wenn du mit der Wärmebildkamera das Rehwild gefunden hast und danach mit dem Fernglas ansprechen möchtest, musst du dir erstmal merken, okay, ich habe das jetzt gesehen, das Stück Rehwild, da war jetzt ein Baumstumpf, ich lege das Wärmebildgerät wieder weg und gucke nochmal mit dem Fernglas und denke mir, wo ist jetzt dieser Baumstumpf? Wo ist dieses Stück
nicht
Rehwild?
Nicht auffindbar, ja.
Das ist wirklich. Also aufgrund dieser ganzen Kalamitätsflächen ist das im Moment wirklich mein liebstes Gadget, obwohl ich eigentlich auch das Fernglas sehr, sehr, sehr wichtig finde, ja.
Borei, ist die Wärmebildkamera auch dein liebstes Gadget?
Mein zweitliebstes Gadget, würde ich sagen. Also mein erstliebstes Gadget ist tatsächlich mein Fernglas mit Laser Rangefinder, also mit Entfernungsmesser, muss ich ganz klar sagen. Dadurch, dass ich halt auch gerne auf der Pirsch unterwegs bin, ist das für mich einfach genial, immer die Entfernung ausmetern zu können. Ich war im letzten Jahr zum Beispiel auch zur Gamsjagd in den Bergen und bei mir ist es so, dass mein Geowitz mit einer Ballistik-App verbunden ist und die hat mir genau gesagt, wie viele Klicks ich machen muss, nachdem ich die Entfernung gemessen habe. Und also Leute, ganz ehrlich, da geht mir immer wieder das Herz auf als Techie, dass sowas heute geht. Laser Rangefinder in meinem Fernglas auf die Nummer 1. Ne? Nummer 2 ist aber auch die Wärmebildkamera, ja.
Okay.
Was nutzt du denn sonst noch an Technikprodukten selbst aktiv auf der Jagd? Also gut, Wärmebild hatten wir, Entfernungsmesser im Fernglas, gibt es auch diverse andere Varianten, Drohnen, Wildkameras, whatever. Maria?
Ja, also ich glaube, dieses Thema Technik bei der Jagd ist ja sehr, sehr breit gefächert. Du hast Wildkameras, du hast Wärmebildkameras, du hast, ich weiß nicht, würde da auch schon ein Schalldämpfer zugehören zur Technik, oder?
Klar.
Das Handy? Definitiv, ja. Egal ob es um das aktuelle Wetter geht, die Windrichtung oder die Jagdzeiten. Hundetrecker, finde ich, gehört auch irgendwie dazu, ist ja auch was Technisches. Und ansonsten, ja, es gibt bestimmt noch 1000 weitere Dinge, die dazugehören. Aber ich glaube, das sind erstmal so die am häufigsten auch genutzt werden, glaube ich.
Boah, was nutzt du denn sonst noch?
Ja, also bei mir ist es tatsächlich, wie gesagt, Fernglas mit Laser Rangefinder in Verbindung mit dem Smartphone und verschiedenen Apps auf jeden Fall. Ich habe sogar mal verbotenerweise während der Blattzeit, habe ich mal so über die App geguckt, ne, wie was welche Fiepe vielleicht am besten sind und habe die dann mal versucht zu imitieren. Ja, hat semi funktioniert. Aber die Wärmebildkamera ist natürlich als Handheld wie auch als Vorsatz definitiv immer am Mann, also unersetzlich mittlerweile für mich. Wir benutzen in bestimmten Situationen auch eine Drohne, allerdings da im Bereich Kids-Rettung. Es gibt ja mittlerweile auch den Verwendungszweck in Sachen Drückjagden und ja, da habe ich eine zwiegespaltene Meinung zu, muss ich ganz klar sagen. Also es gibt Situationen, wo ich ja sehr viel im Hang unterwegs bin, das sehr gut verstehen kann, dass man da vielleicht auch eine Drohne einsetzt, weil man halt sagt, okay, die Gefahr muss jetzt nicht unbedingt sein für Mensch und Hund, wenn dann gar nichts drin ist. Aber jetzt irgendwie das ganze Revier abzufliegen irgendwie und dann zu sagen, ja okay, da sind die Sauen und den Rest lassen wir irgendwie mal liegen, da tue ich mich ein bisschen schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir benutzen halt die Drohne auch, aber ja, auf anderer Ebene.
Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ich finde, wir haben ja als Jägerinnen und Jäger auch eine gewisse Verantwortung. Wie seht ihr das denn, wenn die Technologie diese Effizienz über das Erlebnis stellen kann? Ich meine, Drohnen bei der Kidsrettung, das ist selbstverständlich oder vielleicht auch wegen der ASP-Prävention, das ist ja auch, da wurden ja auch schon Drohnen eingesetzt. Nur ist es wirklich notwendig, immer wieder die Technologie einzusetzen, Borei?
Ja und nein. Also die Sache ist die, und das habe ich auch schon mehrmals gesagt, und der Satz ist ja auch immer wieder aufgegriffen worden, also wenn einem eine gewisse Technik zur Verfügung steht und die dafür sorgt, dass ich weitgerechter wild ansprechen und auch erlegen kann, dann ist es so, dass ja eigentlich, oder dass es ja eine Sache der Weitgerechtigkeit ist, dass ich diese Technik auch tatsächlich nutze in diesen Situationen. Auf der anderen Seite benutzen mit Sicherheit einige auch die Technik an Punkten, wo man sie gar nicht braucht. Das heißt, wir verlieren so ein bisschen unsere Sinne als Jäger, die wir ja eigentlich immer mal wieder ja in uns hervorrufen möchten, weil sie ja naturgegeben sind. Ne? Ja, deswegen ist es bei mir ja und nein, ganz, ganz, ganz klar. Ne? Also ich will jetzt nicht zu weit greifen, aber wir haben zum Beispiel auch einen relativ alten Jäger bei uns im Revier und der sieht halt einfach nicht mehr gut nachts. So, seit der ein Wärmebildgerät benutzt, muss man ganz klar sagen, haben wir den Nachsuchenführer halt nicht mehr so oft da. Und da sage ich ganz klar, diesen Fall, den gibt es ganz oft in Deutschland. Und wer sich da der Sache versperrt, ja, weiß ich nicht, ob der unbedingt weitgerechter ist. Ne? Aber ob ich jetzt an der Kürrung 15 Meter entfernt 365 Tage im Jahr mit einem Vorsatzgerät sitzen muss, da lässt sich ganz herzlich drüber streiten.
Ne? Ich denke ja auch, dass das da immer... Ich sage immer, das Böse ist nicht das Gerät, ne, sondern das, was dahinter sitzt und wie es genutzt wird. Solange ich es verantwortungsvoll nutze, alles gut.
Ich finde, so wie du das auch gerade gesagt hast, am Ende ist es ja auch so, ich gehe auch auf die Jagd, weil ich mich naturverbunden fühle. Und ich gehe auch auf die Jagd, weil ich bestimmte Dinge wieder einsetzen möchte, meine eigenen Sinne nämlich. Und Maria, du nickst gerade so, ich glaube, du gehst da auch mit konform, oder?
Ja. Absolut, definitiv. Also so wie Bora schon sagte, oberste Priorität ist natürlich die Weitgerechtigkeit. Und warum soll ich diese Technik nicht nutzen, wenn sie mich darin, in was ich mache, besser macht? Es ist ja irgendwo ein Fortschritt, diese Technik zu nutzen und das ist auch gut so bezüglich der Weitgerechtigkeit. Andersherum gehe ich aber auch mal gerne, wenn ich jetzt nur an der Wiese sitze auf dem Bock, ohne Wärmebildkamera raus. Allein schon... um dieses Gefühl zu haben, du sitzt da einfach nur mit deiner Waffe und deinem Fernglas und es fängt an zu knacken und du kannst jetzt nicht die Wärmebildkamera rausholen, um zu gucken, ob da was kommt. Das ist an den Kalamitätsflächen natürlich wieder was anderes. Ja, also es hat alles irgendwo irgendwie ein Für und Wider. Und ich habe auch mal eine Situation gehabt, ich war auf einem Schüsseltreiben und habe mich mit einem älteren Jäger unterhalten. Und ich war gerade Jägerin, das war meine erste Treibjagdsaison und ich habe ihn gefragt, was meinst du, brauche ich Technik? Da sagt er so, nein Maria, du brauchst keine Technik, du brauchst nur den Mond. Der war für mich ein erfahrener Jäger. Ich habe gesagt, okay, dann ist das so. Ein Jahr später haben wir uns wieder getroffen und er hat mir erzählt, er hat sich eine Wärmebildkamera gekauft und das war die beste Anschaffung, die er jemals gemacht hat.
Ja. Ich glaube ja tatsächlich, dass es manchmal bei manchen wirklich was mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun hat. Dass einige ältere Jäger... das Gefühl haben, dass sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind, wenn die Jüngeren die Technik nutzen und sie selber nicht, weil sie selber vielleicht gar nicht mehr in diese Technik hineinfinden.
Aber das ist insofern ein ganz guter Ansatz. Was glaubt ihr denn, verschiebt die Technik das Gleichgewicht zwischen Jäger und Wild? Woran?
Nein, ich denke tatsächlich nicht, weil wir, glaube ich, viel höhere Wilddichten haben, als wir das vielleicht immer zu denken vermögen. Und die Technik ändert ja nichts daran, wie oft ich rausgehe. Wenn ich halt nur 10-mal rausgehe, gehe ich nur 10-mal raus. Ja, so. Und wenn der Wind 10-mal schlecht ist, der Wind 10-mal schlecht. Also das, denke ich, ist nur bedingt der Fall.
Maria, was meinst du?
Also wenn man sich mal so umhört, finde ich, und man mit anderen ja ganz spricht, gehen viele ja schon sehr verantwortungsbewusst mit um, mit der Technik. Also ich glaube, da herrscht schon eine gesunde Einstellung zu dieser Technik. Und du nutzt es ja oftmals nicht, um mehr zu erlegen, sondern einfach, um besser zu jagen. Klar, wenn es jetzt um Wildschaden auf der Wiese vom Schwarzgelbwild geht oder um Verbissschäden von Rot- oder Rehwild oder jetzt auch ASP-bedingt, natürlich musst du dann irgendwo auch mehr erlegen, aber eigentlich nutzt du es ja einfach nur, um besser zu jagen.
Bleibt dann am Ende von der Faszination Jagd oder Pirsch übrig, wenn diese moderne Technik ins Spiel kommt? Ich weiß, als Altjägerin habe ich natürlich auch einen gewissen Auftrag und muss sagen, ich finde, auch du Carsten, wir sind ja beide derselbe Jahresjahrgang.
Das ist richtig.
Ich finde, oder das, was ich beobachtet habe, war wirklich, dass die Leute, klar, die Verantwortung ist da und es tragen, ich gehe total konform mit dem, was Maria gerade gesagt hat, die Verantwortung ist da, viele gehen sehr verantwortungsbewusst auch mit der Technik um. Nur ich finde, dass dieses Erlebnis Jagd von ganz vielen, wenn du jetzt nicht an Kalamitätsflächen und nicht an Wildschadensflächen jagst, dass das verloren geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will ja rausgehen, weil ich dieses Erlebnis brauche und weil ich vielleicht auch bei einem Abendansitz dann sowieso schon im Hellen dann zum Ansitz laufe oder zum Ansitz gehe. Nur, wie seht ihr das eigentlich? Also bleibt überhaupt noch was von der Faszination übrig?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich da was zu sagen darf, auf jeden
Fall. Na klar,
Fall.
Denn, ja, da.
Ja, also ganz ehrlich, wenn du das halt nicht benutzen willst, dann lässt du es aus. Und dann benutzt du es halt nicht. Das obliegt ja dir selbst. Und zum anderen möchte ich dazu sagen, dass ja manche Dinge überhaupt erst mit der Wärmebildtechnik sichtbar werden. Also wie oft habe ich schon irgendwie mal mit der Wärmebildkamera einen Uhu entdeckt. Den habe ich vorher, hätte ich wahrscheinlich nie gesehen und konnte den einfach mal auf eine ganz andere Art und Weise beobachten. Also es geht ja nicht nur um jagbares Wild in dem Sinne. Also das eröffnet schon auch eine ganz andere Welt. Und da sind wir halt wieder am Ende des Tages beim Anwender selber. Wenn du halt sagst, okay, ich packe mir das Ding zwar ein, aber heute Abend ist so ein Tag da möchte ich das nicht benutzen, dann machst du es halt nicht. Ne? Und das ist ja das Schöne dabei, die Option zu haben.
Auf jeden Fall. Ich hatte mal die Situation, dass ich auf dem Ansitz auf dem Rehbock war und hinter mir war Bestand und vor mir eine Wiese und hinter mir hat es geraschelt, wie bescheuert. Ich habe nur gedacht, oh mein Gott, was kommt da denn jetzt? Und hätte ich die Wärmebildkamera dabei gehabt, hätte ich es wahrscheinlich direkt gesehen. Es war einfach mal wieder diese Amsel, die sich irgendwo im Laub gesuhlt hat. Und ich habe gedacht, da kommt jetzt Gott weiß was für eine Rotte um die Ecke. Dieses Erlebnis hast du natürlich mit der Wärmebildkamera dann in dem Moment nicht mehr. Aber wie Bora schon sagte, es ist halt immer der Anwender. Wenn ich jetzt wirklich auf den Rehbock rausgehe, an einer Freifläche, brauche ich die Wärmebildkamera nicht. Dann lasse ich sie zu Hause oder lasse sie einfach in der Tasche.
Na, glaubt ihr denn, es sollte Grenzen oder Regelungen für den Einsatz von Technik geben oder würdet ihr es komplett in der Verantwortung des einzelnen Jägers lassen? Also ich meine, es gibt ja nur genug Regelungen rund um das Thema, aber wie steht ihr da grundsätzlich dazu, Maria?
Ich denke schon, dass es Regelungen geben sollte, ja, definitiv. Also bei uns zum Beispiel in NRW dürfen wir auch keine Wärmebild-Vorsatzgeräte nutzen. Finde ich gut. Bisher, obwohl die Technik ja auch immer besser wird, man konnte ja auf vielen Wärmebildvorsatzgeräten, siehst du auch keine Äste oder wie auch immer, also irgendwelche Gegenstände, die vor dem Wild sind, die dann halt auch irgendwie den Schuss beeinflussen würden. Aber mittlerweile gibt es ja Technik, die ist unglaublich gut, wo man dann auch wahrscheinlich solche Hindernisse sehen würde. Trotzdem denke ich, dass es da immer eine bestimmte Regelung geben muss von oben, ja.
Okay.
Also ich bin auch mit der aktuellen Regelung zufrieden. Ich denke, es sollte da vielleicht noch ein bisschen drüber gesprochen werden, was das Raubwild angeht, gerade in Bezug auf den Waschbär. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was vielleicht noch zur Diskussion stehen sollte. Allerdings finde ich es auch ganz gut, dass beim Rehwild wie auch beim Rotwild tabu ist und hoffentlich auch bleibt. Ich weiß, da werden jetzt hier so für einige Forsties die Faust in der Tasche machen und sagen, was, ne? Der böse Bock. Ne? Aber ey, Leute, ich kann es nur immer wieder sagen, es ist Jagd und ich denke, es ist schon ganz gut, dass es da auch ein paar Regeln gibt und dass es da auch ein paar Tabus gibt, die auch von oben diktiert werden, weil ja. Der Mensch lotet seine Grenzen immer wieder neu aus und ich denke, gerade in diesem Bereich brauchen wir schon auch einen gewissen Rahmen. Der Rahmen ist schon groß genug und ja, deswegen bin ich tatsächlich der Meinung, dass das ganz gut ist, dass es aktuell diese Regeln gibt.
Also ich denke, man sollte die vielleicht ab und zu auch der Technik, wie Maria schon gesagt hat, die verändert sich ja. Und manche Sachen sollte man vielleicht ab und zu mal überprüfen. Also zum Beispiel die Sache mit den Ästen, die siehst du inzwischen wirklich eigentlich ganz gut mit der Wärmebild. Mhm. Insofern, ja. Aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, ohne Grenzen ist keine gute Idee. Weil ich glaube, dass es immer wieder auch in der Jägerschaft genug Leute geben wird, die sich selber keine Grenzen setzen werden.
Ja, und der schlimmste Feind des Jägers ist der Jäger selbst. Und absolut. Im Zweifelsfall ist das dein Reviernachbar.
Oh, auch schönes Thema.
Aber ich denke halt, also ich glaube es wirklich, dass es einen Riesenimpact beispielsweise aufs Rotwild hätte. Also ja. Es gäbe ja. Mit Sicherheit Menschen, die das bis aufs Blut ausreizen, wenn die irgendwie einen Einser oder einen Zweierhirsch sehen. Ne? Da ist dann Ende. Ne?
Klar.
Gerade so in der Brunft, ne? Da kann ich mir das gut vorstellen, dass da jemanden gibt, der mal eine Stunde überzieht oder so. Ne?
Ja, gerade beim heiligen Rotwild.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist ja auch noch mal ein anderes Thema. Ihr habt vorhin schon ganz klar darauf aufmerksam gemacht, Weitgerechtigkeit. Und gerade das Thema Weitgerechtigkeit und Ethik, wie seht ihr das denn, auf welche Weise prägt denn gerade so die Ethik den Umgang mit dieser immer weiter fortschrittlichen Jagdtechnik? Wir reden ja jetzt nicht nur von Wärmebild, sondern auch von der Jagdausrüstung an sich. Also es wird ja alles moderner, es wird alles leichter. Habt ihr das Gefühl, dass da ein Ausgleich stattfindet, dass sich das alles ein bisschen anpasst? Jagd ist ja auch ganz viel Tradition, Brauchtum und alte Werte, sage ich jetzt mal. Buchei?
Also ich denke, dass leider viel Brauchtum und auch Ethik verloren gegangen ist. Das möchte ich allerdings nicht der Technik in die Schuhe schieben, sondern meiner Meinung nach die Art und Weise, wie wir mit der Ausbildung umgehen und wie die Ausbildung teilweise heute stattfindet. Und wie sich manche Menschen auch dafür entscheiden, einen Jagdschein zu machen. Und ich denke nicht, dass das unbedingt die Technik ist. Denn wer keine ethischen Werte oder weitgerechten Werte vertritt, bei dem ändert sich das auch nicht, ob der jetzt Technik benutzt oder nicht. Also von daher gesehen denke ich nicht, dass man ja da nach ethischen Antworten suchen sollte, sondern vielmehr dort, wo die Menschen auf die Idee kommen, den Jagdschein zu machen und wo sie ihn dann auch am Ende des Tages machen. Das ist viel entscheidender, wie ethisch jemand damit umgeht.
Hast du nicht das Gefühl, dass das auch ein paar Trolle auf den Plan wirft, wenn man gerade die Technik oder die Ausrüstung so modernisiert, die ganzen Gadgets, es wird alles besser, kleiner, minimalinvasiver, wollte ich gerade sagen, so ein bisschen medizinisch jetzt, aber es wird ja alles kleiner, feiner, detaillierter und natürlich auch, ob wir jetzt vom Carbonschaft reden oder von anderen Sachen.
Ja, das ist halt ein Markt, ne? Am Ende des Tages. Und der Jäger ist ein dankbarer Kunde. Ja. Ne? Das ist einfach so, ne? Er ist zahlungsbereit und auch zahlungskräftig. Und am Ende des Tages ist es einfach ein Markt, ne? Den das Ganze eröffnet. Und man muss da auch mal ganz ehrlich sein, das gab es doch schon immer. Also irgendwann war es mal das Tieferenrohr mit dem Leuchtpunkt. Ne? Irgendwann
das Tieferenrohr an sich?
Genau, das Tieferenrohr an sich. Oder das war dann irgendwann mal der Flintenabzug oder sowas. Ne? Oder die Fischhaut, die geschnitzte. Ja. Ne? So. Also man muss die Dinge immer in ihrer Zeit sehen. Und das hier ist eben die Zeit der immer kleiner werdenden Gadgets. Und ja, der Markt ist offener denn je. Und der Zugang einfacher, als er jemals war. Und von daher ist das meiner Meinung nach nur die logische Konsequenz dessen.
Gehst du damit konform, Maria?
Also ich denke auch, es gibt einen Fortschritt und diesen Fortschritt sollte man auch akzeptieren. Ob das jetzt irgendwo zulasten der Ethik geht, glaube ich nicht. Mhm. Und ich denke einfach, dass der Fortschritt gut ist. Wie gesagt, immer noch auch aufgrund der Waldgerechtigkeit. Und ich denke, der Ethik tut das nichts zu lasten. Also ich glaube, das ist alles ganz gut so, wie es ist.
Mal was ganz anderes. Jungjäger.
Das ist mein Lieblingsthema.
Was sagt ihr denn? Gleich mit Technik einsteigen, weil es ihnen hilft, Dinge zu sehen? Oder erstmal die Basics lernen und wenn sie die drauf haben, erweitern? Maria, du nickst schon so.
Ja, definitiv erstmal die Basics lernen. Ganz, ganz klar. Also erstmal die Sinne schärfen, erstmal erleben, was da draußen überhaupt los ist und wie man eigentlich erstmal jagen geht, bevor man da direkt loslegt und erstmal als Jungjäger direkt Materialprofi ist. Ich denke, da sollte man erstmal wirklich Büchse, Fernglas und los geht's. Das reicht erstmal.
Also ich denke, es wäre ein ganz riesiger Fortschritt, wenn die Jungjäger in ihrer Ausbildung mal was von Innen- und Außenballistik lernen würden und das auch am Ende des Tages wirklich verstehen, weil dann versteht man auch viel besser die Technik, die man dann da im Anschluss benutzen möchte. Ich kann euch sagen, dieses Thema Jungjäger, das hat dazu geführt, dass ich einige Posten in der Kreisgruppe nicht mehr bekleide, denn ich bin wirklich ein Kritiker der Ausbildungsqualität, muss ich sagen. Und deswegen
fällt gar nicht auf.
Nee, ja, nee. Doch.
Null.
Also Ich kann euch sagen, und das ist kein Spaß, ich kriege jede Woche einen Anruf von jemand, der sagt, Boray, kannst du mir dabei helfen, meine Waffe einzuschießen? Und das sind nicht nur Leute, die gerade frisch aus irgendeiner Jagdschule kommen. Ja, so. Und wenn du dann teilweise mit den Leuten auf dem Schießstand stehst und mal fragst, wie würdest du es denn machen? Da haben die absolut keine Ahnung davon, was sie da machen sollten, warum und wieso, weshalb. Und deswegen denke ich, dass man erstmal gewisse Grundlagen lernen sollte und sich erstmal sicher in Flora und Fauna bewegen sollte, bevor man anfängt mit irgendwelchen technischen Spielereien, ja, etwas zu erzeugen, das man gar nicht in seiner Tragweite versteht.
Ich denke, ich habe das schon mal gesagt in einer anderen Folge, aber ich denke, dass da auch echt eine große Verantwortung bei den Pächtern liegt, bei denen die Jungjäger rausgehen. Die haben ja einen Jagdschein gemacht und wir wissen alle, das eigentliche Lernen geht dann los. Da kommt es natürlich auch immer darauf an, in was zum Revier du landest. Und ich kann verstehen, wenn ein Revier extremen Wildschaden hat und einfach jeden nachts draußen braucht, dass die natürlich ihre Jungjäger schneller da rausschicken nachts, als ein Revier, wo es die Zeit einfach gibt. Das verstehe ich. Aber grundsätzlich sehe ich das wie ihr. Erstmal normal.
Aber dann eben auch so, dass man dem Jungjäger erklärt, pass auf, wenn du dein Vorsatzgerät da irgendwie nicht so ganz gerade draufklemmst, dann hat das auf jeden Fall eine Riesenauswirkung auf deine Treffpunktlage. Absolut. Und vielleicht sollte man dem auch erklären, warum das so ist. Ne?
Absolut.
So, und das ist halt der Punkt, wo es ganz, 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 ganz oft hapert. Ne?
Stigmatisieren wir jetzt nicht gerade ein bisschen die Jungjägerinnen und Jungjäger?
Nein, überhaupt nicht. Also da sind ganz viele dabei, die sind super toll. Und ich möchte auch gar nicht dem Jungjäger an sich die Schuld geben. Also ich möchte ganz klar teilweise unserem Ausbildungssystem die Schuld geben und auch den Verbänden, die sich jedes Jahr damit brüsten, dass sie sagen, Mensch, wir haben so viele neue Jäger produziert, Jagdscheininhaber, aber am Ende des Tages bist du halt dann erstmal Jagdscheininhaber und du wirst zum Jäger. Ne? Und ich denke, das ist etwas, was wir ganz, ganz oft so ein bisschen übergehen. Ne? Auch mit der Technik.
Ja, ich muss allerdings sagen, du hast das vorhin auch gesagt. Du bist damit aufgewachsen. Maria ist damit aufgewachsen. Ich bin damit aufgewachsen.
Und ich nicht.
Carsten ausnahmsweise nicht, aber wir sind hier zu dritt gegen einen quasi, die damit in den Kinderschuhen schon durch den Wald gestapft sind. Und da ist die Frage, muss das wirklich, ich bin normalerweise auch ein Fan, ich unterstütze diese Aussage, die müssen erstmal die Basics lernen, die müssen erstmal lernen anzusprechen und so weiter und so fort. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich hatte das vorher schon. Also theoretischerweise müssten wir hier auch wieder ein bisschen unterscheiden zwischen den Leuten, die vorher die Erfahrung schon sammeln durften und konnten und dann im Prinzip vielleicht auch ein bisschen schneller an die Technik geführt werden, als die Leute, die vielleicht einen Jagdschein machen, weil es halt die großen Instagram-Kanäle vorführen oder beziehungsweise vorleben und die den Leuten so ein bisschen versuchen nachzueifern. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich finde das so ein bisschen, wir sagen jetzt hier gerade Jungjägerinnen und Jungjäger und die müssen das alles erstmal lernen. Ich war heiß wie Frittenfett, als ich meinen Jagdschein in der Hand hatte und ich wollte unbedingt raus und ich wollte alles auf einmal und natürlich willst du alles auf einmal, weil du willst ja das, was du erlernt hast und was du über Jahre mit dir schon mitgetragen hast, willst du ja jetzt auch endlich anwenden. Und da bin ich so ein bisschen, glaube ich, vielleicht auch an einem Punkt, wo ich sage, hier müssen wir echt unterscheiden, inwieweit die Vorerfahrungen sind und inwieweit die Leute auch damit schon aufgewachsen sind und inwieweit vielleicht auch nicht nur die Ausbildungsqualität da mit einspielt, sondern auch, ja, wie man damit groß geworden ist, in Anführungszeichen.
Ja, würde ich dir in Teilen recht geben, auf jeden Fall.
Du darfst mir auch gerne widersprechen.
Ich würde dahingehend widersprechen. Doch, da. Also Vicky, wenn das hier nachher zu Ende ist, bitte schreib mir keine bösen Nachrichten. Ne? Nein, also ich denke, das A und O ist, dass man sich mit der Materie auseinandersetzt, weil du kannst 20 Jahre lang irgendwo mit rausgegangen sein, wenn du aber von Technik keine Ahnung hast, Ja, so, und am Ende des Tages denke ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns mit den Dingen beschäftigen. Und dass uns neben aller Technik auch immer bewusst ist, dass wir eben in ganz, 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 ganz komplizierte Abläufe eingreifen, Flora wie auch Fauna. Mhm. Wir sollten das Ganze verstehen. Und zu dem Ganzen gehört heute eben auch die Technik. Ja, das ist so. Auf jeden Fall. Also ich denke, gerade uns Jägern sollte dieses Big Picture viel bewusster sein als ganz vielen anderen. Und Teil des Big Pictures ist halt heute auch die Technik. Und wenn wir uns mit der nicht ernsthaft auseinandersetzen, in deren Verwendung, in deren Funktion, dann passt auch am Ende das Ergebnis nicht. Und ich denke, das kommt immer auch ein bisschen auf die Passion und auf die Interesse des Einzelnen an. Und ja, das ist mein Standpunkt dazu.
Glaubt ihr denn, dass dieser technologische Fortschritt auch dieses gesellschaftliche Bild von Jägerinnen und Jägern prägt? Oder wirkt sich das in gewisser Art und Weise aus, Maria?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Technik jetzt nicht irgendwie einen negativen Einfluss irgendwie auf das Bild des Jägers hat. Ich glaube eher, dass außenstehende Menschen, die mit der Jagd, ich sage jetzt mal, nichts am Hut haben, es eher gut finden, dass Jäger so fortschrittlich sind, glaube ich. Also ich habe da jetzt noch nie so wirklich drüber nachgedacht, über diese Frage und über dieses Thema, aber ich glaube, dass es nach außen hin eigentlich nur positiv wirkt, glaube ich, vermute ich.
Das denke ich auch. Aus dem einfachen Grund, weil wir als Jäger ja schon noch ein bisschen so dieses angestaubte Bild in der Gesellschaft haben und das gar nicht mal schlecht ist, wenn wir das etwas damit aufweichen, indem wir zeigen, dass wir mit der Zeit gehen. Und ich kann für meinen Teil nur sagen, ich habe im Revier ganz, ganz oft mal Unterhaltungen und Momente und da packe ich mein Handy aus und sage, hier, schaut mal, zum Beispiel von der Wildkamera oder auch von der Wärmebildkamera, sage ich, hier, schau mal, das ist ein Jungfuchs, ne? Und hier kann man das wirklich mal toll sehen und hier siehst du auch, ne? Da ist das Gesäuge beziehungsweise die Striche, ne? So, und das ist schon etwas, das konnten wir ja früher den ja Nichtjägern gar nicht zeigen, ne? Und von daher gesehen, das ist, denke ich, auf jeden Fall was Gutes.
Also auch wenn ich beim Stammtisch mit meinen Mädels sitze und ich zeige mal so Bildkamera-Videos von einer Waschbärenfamilie, sagen alle, oh süß, die sind aber süß. Und dann sage ich denen aber auch, was Waschbären eigentlich wirklich sind.
Ja.
Und dann ist aber auch Verständnis, ne? Also ich glaube,
ja, die sehen ja putzig aus. Man
sind
muss
die
ja
auch?
Ganz
die sind total putzig. Aber das sind halt einfach Räuber, ne? Das sind halt einfach richtige.
Bis sie auf deinem Dachboden sind.
Dann sind die nicht mehr putzig. Was glaubt ihr denn, wie gelingt es denn, traditionelle Werte der Jagd mit der Begeisterung für Technik zu vereinen? Habt ihr da Ideen?
Auf jeden Fall. Ich denke, dass wir das, was wunderbar zusammenpassen, dass man es auch kombinieren kann, indem man auch innerhalb der Jägerschaft immer wieder neu aufklären kann, indem man zum Beispiel mit der Technik ja in der Lage ist, ganz andere Situationen auch mal aufzuzeigen und von denen man früher vielleicht nur erzählt hat. Heute kann man das halt aufnehmen und kann sagen, guck mal, in der Situation habe ich mich so und so verhalten, weil ich habe das mal so und so gelernt, ne? Ich denke auch, dass wir da ohne Probleme in der Jägerschaft den Spagat schaffen. Also es kommt am Ende des Tages auf uns selber an als Gemeinschaft, in der wir uns immer wieder auch gegenseitig dazu animieren, dem Wild zu dienen, der Natur zu dienen, wenn wir da die Technik als Hilfsmittel nutzen, indem wir uns das auch gegenseitig in Bildern immer wieder klar machen können. Wir sind sehr visuell als Menschen. Dann ist das eine sehr gute Sache, meiner Meinung nach. Ja.
Schließe ich mich voll und ganz an. Absolut.
Ich glaube gerade dieser Ausspruch gemeinsam, dieser Support, dieser gegenseitige Support ist einfach auch total wichtig. Und ich finde es gar nicht verwerflich, wenn Leute sich bei dir melden, um zu sagen, kannst du mir mal helfen? Meine Wahrheit ist, das finde ich zum Beispiel also gut. Die Kritik an der Ausbildung und so, das kann ich total nachvollziehen. Ich finde den Aspekt wichtig, dass man sagt, ich komme damit noch nicht parat, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das machen soll. Und davor sollte man auch den Leuten die Angst nehmen, dass nicht jeder sofort mit der Wärmebildtechnik oder mit der neuen Waffe sofort ein Pro ist, sondern dass man da auch Zeit braucht. Das ist ein Lernprozess, genauso wie die Jagd an sich auch ein Lernprozess ist. Und ich glaube, das ist halt auch total wichtig, dass wir uns da gegenseitig unterstützen, oder Maria?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja auch schon einige Wärmebildgeräte testen dürfen und es ist immer wieder bei jeder Kamera etwas Neues. Man muss sich immer wieder neu einstellen. Ich hatte schon so oft die Situation, dass ich durch die Wärmebildkamera geguckt habe und gedacht habe, oh mein Gott, da steht die Rotte.
Ja.
Und es waren 4 Füchse. Oder ein Waschbär, wo ich gedacht habe, da kommt das Schwein.
Ich dachte beim Waschbär, was ist das denn für ein komisches...
Bei mir sind das immer Igel.
Ich dachte, das ist das erste Mal ein Waschbär durch die Kamera und dachte so, hä, was ist denn mit dem Fuchs passiert? Der hat der irgendwie Rücken oder so? Das war so mein, oder so, ups, das ist ein Waschbär.
Der Rücken.
Ich finde es manchmal auch ganz, ganz schwierig, einen Dachs und einen Waschbär durch die Wärmebildkamera zu unterscheiden. Also da musst du wirklich nochmal zweimal hingucken oder dreimal oder viermal, vor allem wenn du dann ein neues Gerät hast und dich da erstmal wirklich dran gewöhnen musst. Das ist wirklich, das braucht Zeit auch ein bisschen und Erfahrung.
Ich glaube, das womit die Leute am meisten Schwierigkeiten haben am Anfang, ist einfach die Entfernungsabschätzung mit der Wärmebild. Und da können wir, glaube ich, alle Geschichten erzählen bis morgen früh. Aber wie die Vicky schon gesagt hat, ich finde es auch nicht verwerflich. Die Leute sollen ruhig fragen, weil nur so werden sie mit dieser Technik vertraut. Wie du gesagt hast, kann nicht jeder alles wissen. Ist so.
Um Gottes Willen, ich wollte damit nicht denjenigen, die fragen, zu nahe treten. Im Gegenteil, ich finde es auch gut, dass die fragen. Die Kritik war tatsächlich eher an das Ausbildungssystem gerichtet.
Ich habe es nur aufgegriffen.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, du, ey, ganz ehrlich, ne, so jetzt hast du deinen Jagdschein irgendwie 600 Kilometer entfernt gemacht, jetzt rufst du ihn an, ne, wenn der überhaupt noch dran geht und sagst so, hey, hör mal, ja, ich habe mir jetzt was gekauft, kannst du mir mal helfen, ne?
Ja, dann sind wir, so wieder, halt, ne? sind wir wieder bei den Leuten in dem Revier, wo ich mitgehe. Ne? Also das ist halt der Punkt. Also
das ist aber unsere gemeinschaftliche Verantwortung. Die müssen wir alle wahrnehmen. Ne? Das ist keine Einbahnstraße, ja, 100%.
Das ist richtig. Und genauso wie Carsten das vorhin schon so schön gesagt hat, am Ende ist es halt auch so, es ist ja auch immer wieder, es ist auch ein erneutes Werkzeug, was wir nutzen. Und der Anwender entscheidet am Ende. Und ich glaube, das ist halt auch so, was wir heute auch mitnehmen oder was ich auf alle Fälle mitnehme, ist, es gibt wie so ganz viel in der Jagd auch viele Wege, die nach Rom führen. Mhm. Und jeder muss für sich entscheiden, welchen er wählt. Und er darf gerne oder sie darf gerne gewillt sein, andere Leute, die damit Erfahrung gemacht haben, anzusprechen, damit man einfach gemeinschaftlich wieder auch einen Schulterschluss sozusagen wagt und auch in dem Bereich Technik natürlich dann wieder auf einen Nenner kommt in gewisser Art und Weise. Wir wollen ja alle dasselbe.
Definitiv.
Wir wollen alle nach Rom.
Wir wollen alle nach Rom.
Wenn das mal kein schönes Schlusswort war. Boah.
Oder?
Ja, also ich denke auch, ich fand es eine coole Folge. Ich glaube auch, dass wir einigen Leuten dann nochmal ein paar neue Aspekte geben konnten. Was ich wichtig finde, ist, wie bei ganz vielen Themen, die wir hier in dem Podcast schon diskutiert haben, da gibt es nicht nur Schwarz und Weiß und es muss ja nicht jeder diese Technik benutzen. Die eröffnet Möglichkeiten und die kann man nutzen, muss man nicht. Manche sollte man vielleicht nutzen, aber wenn jemand nicht will, ist das so.
Genau.
Vicky, wie siehst du das?
Mit Bedacht. Du hast mich ja quasi in die Technik eingeführt, Carsten.
Minimal.
Minimal. Soll ja nicht heißen. Ich bin, auch wenn ich immer so kritisch klinge, ich bin halt so ein bisschen oldschool, was das Thema betrifft. Und du hast das, Burai, du hast das vorhin schon so schön gesagt. Am Ende ist es ja so, wenn du es nicht willst, dann musst du es ja nicht machen. Ich finde es wichtig, dass man das mit Bedacht macht, dass man sich trotz alledem für den Fall, dass der Akku mal leer geht, trotzdem noch zurechtfindet im Revier. Und das ist so der entscheidende Faktor, den ich so sehe. Und ich glaube, Maria ist ja auch mit mir konform.
Definitiv, hundertprozentig, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall mit Bedacht. Man soll es nutzen, wenn es einen besser macht, wenn es einen besser jagen lässt und weitgerechter jagen lässt. Ich auf jeden Fall, aber wirklich mit Bedacht.
Genau, sehr schön. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bei uns beim Podcast mitzumachen. Das freut uns wahnsinnig. Ein inneres Blumenpflücken sozusagen. Also vielen Dank nochmal an Maria und an Borai.
Danke euch nochmal für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und wir bedanken uns natürlich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleibt gerne dabei, wenn es wieder heißt, eine neue Folge des Podcasts Der Jagd und Hund.
Ja. Macht's gut.
In diesem Sinne, kräftiges Weidmannsheil.
Und allseits guten Anblick. Tschüss.
Ja, macht's gut und Weidmannsheil.
Macht's gut, Weidmannsheil und allseits eine sichere Kugel.